möchte ich überschreiben mit dem, was motiviert mich zum Almosen geben. Und ich lese dazu den Matthäus 6, 1 bis 4. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der dir ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ja, 4 kurze, einfache Verse. Wir sind mitten in der Bergpredigt. Wir haben in den letzten Sonntagen schon eine ganze Zeit lang diverse Beispiele angesehen, wo Jesus Gebote aus dem Alten Testament nimmt und deutlich macht, dass es dann nicht nur darum geht, diese Gebote buchstabengenau zu erfüllen, sondern dass es auch um die innere Einstellung geht, wie wir mit diesen Geboten umgehen. Letzten Sonntag ging es dann darum, dass wir sogar die Feinde lieben sollen. Und der Bernhard hat ja dann da einige aus meiner Sicht sehr, sehr eindrückliche Beispiele aus seinem eigenen Leben gebracht. Und immer wieder in diesen letzten Predigten ist auch gesagt worden, kein Mensch außer Jesus kann diese Gebote so erfüllen. Wir schaffen das einfach nicht, wenn wir der Auslegung Jesu, wenn wir die ernst nehmen wollen. Und Jesus, die Pharisäer, das ist auch immer wieder deutlich geworden, die haben versucht, diese Gebote zu erfüllen. Und Jesus sagt ihnen und uns, so geht es nicht, so kommt man nicht in den Himmel. In den Himmel kommen wir nur durch Glauben an Jesus und nicht durch eigene Anstrengungen. Heute und in den beiden kommenden Sonntagen geht es wieder um unsere Einstellung, aber mit einem etwas anderen Schwerpunkt. Und zwar mehr mit dem, warum tun wir das, was wir tun? Also die Frage nach unserer Motivation. Jesus fordert uns aus meiner Sicht da wieder extrem heraus. Mit dem, was er sagt. Und Jesus nimmt 3 Beispiele, um das, was er meint, deutlich zu machen. Das erste Beispiel ist die Sache mit dem Almosen geben. Und das schauen wir heute an. Das zweite Beispiel ist, wie beten wir? Warum beten wir? Und das dritte Beispiel ist das Fasten. Ja, alle 3 Themen sind jetzt nicht so, habe ich das Gefühl, nicht so wirklich im Kern unseres Interesses normalerweise. Das hebt uns alles nicht so wirklich vom Sessel. Aber vielleicht dann doch die Frage nach der Motivation ist ein bisschen spannender. Warum tust du, was du tust? Was treibt uns? Der Frage nachzugehen, hat mein persönliches Leben verändert. Zu erkennen, was mich wirklich antreibt, war schmerzhaft. Aber durch Jesus ist dann auch ein Stück Freiheit, hat begonnen zu wachsen. Ja, die Befreit-Leben-Kurse haben da wirklich sehr geholfen. So viel als Einleitung. So. Einteilung, ich glaube, man könnte die Predigt in verschiedenen Richtungen einteilen. Ich habe diese gewählt, 3 Punkte. Wer seine Frömmigkeit zur Schau stellt, bekommt keinen Lohn im Himmel. Das zweite, Almosen geben, spenden, aber wie? Und das dritte, unseren Glauben zeigen oder verstecken. Der Teil wird sehr kurz. Wer seine Frömmigkeit zur Schau stellt, bekommt keinen Lohn im Himmel. Ich lese noch einmal Vers 1. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. In den meisten Übersetzungen steht, hütet euch, eure Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Ich habe auch teilweise ganz andere Übersetzungen oder deutlich andere Übersetzungen gefunden. Aber was hier wirklich steht, ist, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Das ist dasselbe, was im 5,20 steht, wo Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser ist als die der Schrift oder Pharisäer und Schriftgelehrten, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Jesus hat ja immer wieder die Glaubenspraxis der Pharisäer angegriffen. Und hier greift er an, dass sie ihren Glauben zur Schau stellen. Sie haben mit ihren Glaubenswerken angegeben, haben damit geprahlt und damit ihre Haltung zum Ausdruck gebracht, die war, wir sind gerecht, wir sind okay vor Gott. Gell? Ich stehe jetzt erhöht, ich bin besser als ihr. Da unten. Ja, Jesus sagt, wenn wir so vor Menschen prahlen, dann können wir vor unserem himmlischen Vater keinen Lohn erwarten. Er sagt, wenn du nach Ehre auf der Erde strebst, dann bekommst du keinen Lohn im Himmel. Wir hätten ja gern beides, gell? Also, mir macht es ja nichts aus, wenn ihr mich nach der Predigt loben würdet. Aber wenn das meine Motivation ist, zu predigen, und wenn ich dann vielleicht noch das, was ich sage, so anpasse, damit möglichst viel Lob kommt, dann habe ich meinen Lohn im Himmel verspielt. Dieser Begriff Lohn im Himmel, der hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und er ist ja ein bisschen schwierig, kommt mir vor. Und ich möchte da ein bisschen hineingehen. Sehr oft hat man in der Vergangenheit ja von Lohn im Himmel geredet und damit quasi eine Ausrede gemeint, warum man Menschen ausbeutet. So nach dem Motto, dein Lohn wird im Himmel sein, aber jetzt gib mir mal alles, was du hast. Das ist nicht damit gemeint. Ganz sicher nicht. Aber was ist gemeint damit? Und vor allem, wie geht das zusammen mit der Gnade, von der wir ständig reden? Wie geht das zusammen mit dem durch eigene Arbeit, Leistung könnt ihr nicht in den Himmel kommen? Und jetzt gibt es plötzlich Lohn im Himmel. Widerspricht sich das nicht? Ja, wir reden so viel von der Vergebung, von der Gnade. Und fast in jeder Predigt hören wir, dass wir nur durch Glauben an Jesus in den Himmel kommen. Und dann kommt da plötzlich Lohn. Lohn ist ja, solange ich gearbeitet habe, habe ich einen Lohn oder Gehalt bekommen. Ich habe etwas getan und dafür habe ich etwas bekommen. Ja. Ich möchte ein paar Bibelstellen mit euch anschauen. 2. Korinther 5, 19, 9 und 10. Paulus spricht vor diesen beiden, nein, ich lese diese Stelle schnell. 2. Korinther 5, 9 und 10. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er, nämlich Jesus, Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl vor Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse bzw. unnütz. Paulus spricht davor von seiner Zuversicht, dass er nach diesem irdischen Leben bei Gott sein wird. Das ist klar für ihn, das ist keine Frage für ihn. Er wünscht sich sogar bald zu sterben, damit er diese Limitierungen des menschlichen Körpers, seines menschlichen Körpers, los wird und ganz bei Jesus sein kann. Möglichst bald. Er zweifelt nicht, ob er in den Himmel kommen wird. Er weiß es. Nicht, weil Paulus so super ist, sondern weil er an Jesus glaubt. Und er sagt dann weiter, deswegen, weil er weil er in den Himmel kommt, hat er nur dieses eine Ziel, so zu leben, dass Jesus Freude an ihm hat. Wow. Warum? Weil er weiß, dass wir alle einmal vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen müssen und dann unseren Lohn empfangen für das Gute, aber auch für das Unnütze, was wir hier auf Erden getan haben. Auch Paulus weiß, er kommt vor den Richterstuhl Gottes. Eine weitere Stelle, Offenbarung 22, 12. Ja, ich komme bald, sagt Jesus, und bringe jeden den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Wieder sehr klar, es gibt Lohn im Himmel. Noch eine sehr deutliche Stelle, 1. Korinther 3, 14 und 15. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Es geht in den Versen davor um die Frage, wie wir als Christen mitgebaut haben am Reich Gottes. Und das kann unterschiedlich sein. Wir können wertvolle Dinge nehmen, wir können Gold und Edelsteine und was weiß ich, was da noch alles steht, nehmen, oder wir können Holz und Stroh nehmen. Und natürlich, das Holz und Stroh, wenn es ins Feuer kommt, weg ist es. Und das andere wird vielleicht noch reiner. Ja. Das eine bleibt, das andere verbrennt, sagt uns Gottes Wort. Aber auch der, wo alles, was er hier auf Erden getan hat, verbrennt, kommt in den Himmel, wenn er an Jesus glaubt. Er wird gerettet werden, aber wie durchs Feuer. Aber er wird gerettet werden. Ich habe dann noch ein paar mehr Bibelstellen da, die schreibe ich einfach daher. Ich habe sie, wenn sie nicht weiter behandeln. Wir haben aus meiner Sicht mindestens zwei Aspekte, die wir auseinanderhalten müssen. Einmal die Frage, ob wir in den Himmel kommen. Das klärt sich nicht an unseren Werken. Sie klärt sich an unserem Glauben, unser Vertrauen auf das, was Jesus tat. Zum anderen, es gibt aber doch so etwas wie einen Lohn, der tatsächlich von unserem Einsatz im Reich Jesu hier auf Erden abhängt. Es ist also nicht egal, wie wir leben. Es gibt mehr oder weniger Lohn. Aber wer Jesus vertraut, kommt in den Himmel, auch wenn er gar nichts mehr tun kann. Ja, und es ist irgendwie schwierig, finde ich, dass auseinanderzuhalten. Es gibt diesen Unterschied, wie man in den Himmel hineinkommt, fast verbrannt oder so, dass man viel Lohn empfängt. Vermutlich denken sich die einen von euch jetzt, endlich hat es der Christoph auch geschnallt, dass wir uns wirklich einsetzen müssen im Reich Gottes. Und die anderen denken sich, ich halte es nicht mehr aus. Immer diese Peitsche. Ich würde am liebsten hinausrennen, davon, weg. Und ich kann nur sagen, bleib da, bitte bleib da. Ich finde, es gibt da eine ganz, ganz spannende, befreiende Sache dahinter. Die entscheidende Frage, komme ich in den Himmel, ja oder nein, das wird geregelt durch die Gnade Gottes. Wer an Jesus glaubt, kommt in den Himmel. Durch Jesus hast du diese Eintrittskarte in den Himmel. Aber wie viel Lohn du bekommst, da kannst du mittun. Was der Lohn genau ist, wird hier nicht gesagt. Aber mir kommt vor, Gott hat uns so gemacht, wir Menschen, wir wollen etwas tun. Wir wollen. In einem Erziehungsbuch habe ich einmal gelesen, Kinder wollen brav sein. Die wollen der Mama oder dem Papa helfen. Grundsätzlich, manchmal gibt es ja diese Trotzphasen und so, gell? Aber grundsätzlich wollen sie das. Mir sind dann unsere kleinen Enkelinnen eingefallen und vorhin ist eine hereinspaziert. Und das ist immer wieder spannend, gell? wenn sie dann helfen beim Aufdecken oder so. Das schaut dann so aus, der Erwachsene nimmt einen Teller aus dem Regal, gibt ihm den kleinen Mädel und das kleine Mädel geht zum Tisch. Und ich, wenn ich da beteiligt bin, dann habe ich immer Angst, ob es der Teller wohl schafft. Gell? Aber es ist so wichtig, dass sie mittun, oder? Dass sie das tun. Und sie werden gelobt dafür. Ich denke, das ist ein ganz tolles Bild. Also mir taugt es. Gott will uns Lohn geben für das, was wir tun. Und ich glaube ganz oft, deswegen gefällt mir dieses Bild auch, ist es nicht mehr wie meine kleine Enkelin, gell? Gott hat alles gemacht, Gott hat die Werke vorbereitet und so weiter. Aber er will uns mit hineinnehmen. Komm, mach mit, trag den Teller. Und dann belohnt er uns. Ja. Ich finde das faszinierend. Ja, zurück zum Text. Wo kann ich leben, sodass ich Lohn im Himmel habe? Wir schauen uns heute nur die Spenden an. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. Almosen geben, aber wie? Jesus kritisiert nicht das Almosengeben an sich. Das Alte Testament macht an vielen Stellen sehr klar, dass uns die Armen nicht egal sein sollen. Zum Beispiel Sacharja 7,10: Tu nicht Unrecht den Witwen und Waisen und Armen. Oder 5. Mose 15,4: Es sollte kein Armer unter euch sein, sagt Gott. Gott will keinen einzigen Armen, zumindest keinen Israeliten, der arm ist. Und doch gibt es Arme auf der Welt. Almosen geben ist, denke ich, etwas, was Gott will grundsätzlich. Die Menschen in Beirut oder im Jemen oder im Südsudan oder vielleicht auch der eine oder andere hier brauchen das, sonst verrecken sie schlicht und ergreifend. Jesus will das grundsätzlich. Was Jesus kritisiert, ist, warum sie Almosen gaben. Weil sie mit ihren Geldspenden, mit dem Unterstützen der Notleidenden, haben sie dazu verwendet, um ihren Glauben, ihre scheinbare Großmütigkeit und Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Und Jesus sagt das ganz krass: Lass es nicht mit Posaunen vor dir her trompeten. Angeblich haben sie damals wirklich Veranstaltungen gehabt, wo die Großspender dann unter Posaunenschall nach vorne gebeten wurden und alle haben applaudiert. Angeblich. Das gibt es heute nicht. Glauben wir. Es gibt es aber doch, oder? Es ist nicht genau so. Habt ihr schon mal so eine Zeitschrift gesehen? Vereinszeitschrift oder was, wo dann die Liste der Spender ist und zuerst ist der mit 1.000 Euro und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Oder dann gibt es immer wieder so Bilder, da steht irgendein Generaldirektor oder so jemand, steht da und daneben steht irgendein Caritas-Vertreter oder irgendjemand von einer karitativen Organisation oder Krebshilfe oder was weiß ich. Und dann haben sie ein großes Papier, riesengroß, ein Scheck, da steht die Summe drauf. Und die Summe muss so groß sein, dass die Gesichter von denen und die Summe überall gut lesbar ist. Die Bank braucht den großen Zettel nicht. Da reicht das kleine Ding, was wir normal haben. Gell? Das ist nur dafür da, um zu sagen, wir haben gespendet. Ich fürchte, Gott sagt dem Generaldirektor, du hast Ehre vor Menschen gesucht. Okay, vor Gott hast du keine. Du hast deinen Lohn dahin. Das Geld hilft schon den Armen, aber der Lohn im Himmel ist nicht da. Aber wie soll man spenden, sodass es himmlischen Lohn bewirkt? Jesus sagt, deine linke Hand soll nicht wissen, was die Rechte tut. Und das ist natürlich auch wieder nur ein Bild. Gell? Meine linke Hand, die weiß nie, was meine Rechte tut, gell? Weil die werden vom Hirn gesteuert, die haben kein Bewusstsein, meine Hände. Aber es ist ein tolles Bild, finde ich, für das, was Jesus meint, nämlich dieses, was du gibst, soll verborgen bleiben. Was du Gutes tust, soll verborgen bleiben. Posaune es nicht so hinaus. Das liest sich so leicht, aber es ist aus meinem Leben, muss ich sagen, es ist eine ganz tiefe Sache, sich einzusetzen und nicht damit zu prahlen, nicht auf menschliche Anerkennung zu schielen. Ein ganz lieber Bruder im vollzeitlichen Dienst hat mich einmal gefragt, wenn nicht die menschliche Anerkennung, was soll mich denn dann motivieren? Er war einfach ehrlich. Ja. Hier geht es ums Geldspenden. Was soll mich motivieren, Geld zu geben? Was soll mich motivieren, sodass das, was ich tue, wirklich himmlischen Lohn erzeugt? Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber ich hoffe, dass ich wesentliche Antworten gefunden habe. Die erste Antwort, drei Antworten möchte ich geben. Die erste Antwort ist, dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Himmlischer Lohn kommt dort, wo wir darauf vertrauen, dass der Vater mich belohnen wird. Je mehr ich das tue, desto nebensächlicher wird mir die Anerkennung von anderen Menschen. Es ist wichtig, dass es Lohn im Himmel gibt. So zu leben, dass nicht mehr die Anerkennung von Menschen oder der irdische Erfolg mich motiviert, sondern leben im Vertrauen, dass mein himmlischer Vater sieht, was ich tue und es irgendwann belohnen wird. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es eine wirklich ganz, ganz tiefgreifende Herzensrevolution. Ich weiß nicht, ob es viel radikaler geht. Ich bin nicht dort. Aber Gott hat mich ein kleines Stück in dieser Richtung verändert. Und was ich bezeugen kann, je weiter wir diesen Weg an Jesu Hand gehen, desto mehr kommt eine tiefe Freiheit in unser Leben. Nicht mehr abhängig oder weniger abhängig von Menschenmeinung zu sein. Jesus war dort. Er sagt das einmal. Er war frei von dem Wunsch der Anerkennung durch andere Menschen. Und er möchte uns in diese Richtung leiten. Das erfordert ganz tiefes Vertrauen darauf, dass unser Gott uns Lohn geben wird. Eine zweite Antwort. Im Abschnitt vom letzten Sonntag, wo der Bernhard gepredigt hat, da steht sinngemäß, es steht nicht genau wortwörtlich da, aber wenn du nur denen was gibst, was die dir zurückgeben, das tut jeder, das ist nichts Besonderes, oder? Das ist nichts, was Gott speziell belohnt. Menschen, die Almosen brauchen, können es in der Regel nicht zurückgeben. Liebe drückt sich unter anderem darin aus, steht im Text vom letzten Sonntag, denke ich, dass wir sogar solchen Leuten, die nichts zurückgeben können, helfen. Das bringt himmlischen Lohn. So ein ganz kleiner Nebensatz. Wenn wir denen helfen, vielleicht braucht manchmal die Gemeinde auch ein Geld. Und vielleicht können wir der auch geben, zu der wir ja gehören. Eine dritte Antwort, und die finde ich noch einmal spannend. 2. Korinther 5, 14 steht, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Letztlich soll uns nicht so sehr die Not des anderen oder die Not der Gemeinde bewegen, sondern die Liebe, die Jesus uns gibt. Und Jesus kann dir auch sagen, gib dem was? Weil es ist ja oft so, also ich gehe ja nicht so oft in die Stadt, aber alle 5 Meter hast du einen Bettler. Gell? Und ich denke, Jesus kann uns auch sagen, gib dem was, aber dem nicht. Jesus hat auch am Teich Bethesda nicht alle geheilt, komischerweise. Und ich denke, wir können uns da führen lassen. Soweit ich sehen kann, soll unsere Motivation also sein, uns von der Liebe, die Jesus uns gibt, leiten zu lassen und entsprechend mit unserem Geld umzugehen. Das, was aus dieser Haltung geschieht, bleibt, bringt himmlischen Lohn. Alles andere verbrennt. Und jetzt muss ich noch was sagen, das macht die Sache noch ein bisschen komplizierter und irgendwie verknotet es dann vielleicht ein bisschen im Kopf, aber ich muss es trotzdem sagen. Das bedeutet aber auch, dass ich gar nicht auf diesen Lohn schielen darf. Weil wenn ich auf den Lohn schiele, ich mache es jetzt nur, damit ich Lohn im Himmel bekomme. Um wen geht es dann? Es geht wieder um mich. Dann bin wieder ich. Und nicht, so, es ist dann nicht so, dass Jesus Freude an uns hat. Ich denke, wir müssen dieses Schielen auf himmlischen Lohn vergessen und handeln aus der Liebe heraus, die Jesus in uns hineinlegt. Aber doch im Wissen, es gibt himmlischen Lohn. Ehrlich gesagt, erst durch diese Predigt ist mir bewusst geworden, das ist wichtig. Ich habe es früher immer abgelehnt, diesen Lohngedanken. Dieser himmlische Lohngedanke befreit. Sich in dem, was ich tue, von der Liebe Christi antreiben zu lassen und nicht von der Anerkennung durch Menschen. Das ist ein sehr hoher Maßstab. Manchmal frage ich mich, wird irgendetwas von dem, was ich tue, nicht verbrennen? Wird irgendetwas Bestand haben, wenn ich vor dem Richterstuhl Gottes stehe? Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, ich komme in den Himmel. Bei mir war es ja weniger die Anerkennung von anderen Menschen, sondern mehr die Anerkennung von mir selber oder normaler gesagt meine Minderwertigkeitsgefühle, gell, die ich bekämpfen wollte. Gott hat einiges getan, aber bis zu meinem Tod werde ich nicht fertig. Das Gefühl habe ich. Ich bin Sünder, tiefgreifender Sünder in meiner Haltung. Wie gut ist es zu wissen, ich komme trotzdem in den Himmel. Weil das hängt nicht von mir ab, von meinen Taten, sondern von dem, was Jesus tat. Kurzes Bild aus meinem Leben. Ich bin ja in einem sehr kleinen Bauerndorf aufgewachsen, sehr ländlich. Unser Nachbar war Bauer, hatte viele Apfelbäume. Einer war ein Kronprinz Rudolf Baum. Und er war ziemlich klein. Und ich weiß nicht, wer Kronprinz Rudolf Äpfel kennt. Mir haben die geschmeckt. Und ich bin immer wieder hingeschlichen und habe mir einen genommen im Herbst. Und ich habe immer gewusst, Gott sieht's. Und ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gestohlen habe. Was ich heute, und ich habe es trotzdem getan, was ich heute weiß, ja, Gott sieht das, was ich falsch mache. Aber er sieht auch das, was ich mache, aus Liebe zu ihm oder aus seiner Liebe heraus. Und das ist schön. Ja. Er belohnt. Der letzte Punkt. Unseren Glauben zeigen oder verstecken. Im Vers 1 steht ja, hütet euch eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. In 1. Petrus 3,15 steht, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihn von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und so weiter. Nein, wir sollen unseren Glauben nicht verstecken, nie. Aber was wir nicht tun sollen, ist mit unserem Glauben zu prahlen.
Das macht unsere Stelle meines Erachtens sehr, sehr deutlich. Und da gibt es viele feine Abstufungen. Ich glaube, du nicht, deswegen bin ich besser. Ich weiß die Bibel besser wie du und so weiter. Und ich bin besser. Ich prahle. Menschen merken das, wenn wir innerlich überheblich sind. Die ersten, diese Stelle da im 1. Petrus, die sagt, wie unser Glaube sichtbar werden soll. Indem wir in jeder Lebenssituation auf Jesus vertrauen, nicht nervös werden, sondern ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen auch begründen mit der Hoffnung auf Jesus. Das ist derselbe Gedanke, wie der, den wir noch nicht sehen. Gott, der ins Verborgene sieht, er wird es dir vergelten. Aber so im Alltag zu leben, ist schon eine Herausforderung, oder? Ich möchte schließen mit dem Psalm 139. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Und Vers 5, von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Gott sieht uns Tag und Nacht. Unser Leben soll und darf immer wieder geprägt sein von diesem Wissen. Da ist einerseits diese unfassbare, ewige Geborgenheit, weil ich weiß, ich komme in den Himmel, weil Jesus für mich starb. Jesus sieht alle meine Probleme und sie sind ihm nicht egal. Andererseits darf und soll ich in Jesu Reich mitarbeiten, mich einbringen, so wie meine kleine Enkelinnen. Und bekomme sogar noch Lohn dafür. Amen.
Danke, Christoph, für diese sehr ansprechende Predigt. Und ich glaube, ein Lied, was jetzt dazu passt, ist, welch ein Freund ist unser Jesus. Er hat uns mit Gott schon versöhnt. Und es ist auch Teil des Textes, dass wir Jesus suchen im Gebet. Und wie viel an Reichtum und an Segen wird oft genommen, wenn wir ihn im Gebet nicht suchen. Welch ein Freund ist unser Jesus.
Welch ein Freund ist unser Jesus, oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, im Gebet. Wenn des Feindes Macht uns drohet und man Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu treu,